Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Staffel vom Szenemacher-Podcast und ich habe eine kleine Umfrage gemacht und ihr habt mir gesagt, ihr möchtet mehr musikrelevante Themen haben und speziell was die Musikbranche anbelangt. Ihr wollt weniger von den Nerd-Themen haben, von den popkulturellen Themen. Das heißt, wir cutten die. Ich werde jetzt erstmal auf absehbare Zeit in der Richtung keine Podcasts mehr machen. Was ich euch heute anbieten werde, ist eines der interessantesten Themen. Das hat sich herausgestellt, einmal durch die Umfrage, einmal durch PNs, einmal durch Rückmeldung von einem Kollegen auf Twitter und auch in Absprache mit einem Kollegen, für deren Portal ich arbeite. Das scheint wirklich sehr, sehr interessant zu sein, weil es einfach ja, so gut wie niemand behandelt und weil da auch gerne der Mantel des Schweigens darüber gehüllt wird. Und zwar lautet die Frage, was können kleine Bands machen, um sich bei mittelgroßen Events zu platzieren? Also was für Voraussetzungen müssen die mitbringen? Worauf achten diese Leute?
Dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker.
Also, wie kommt man nun auf solche Events? Ich kann euch das beantworten, weil ich für 5 Jahre Teil eines Teams war, beziehungsweise auch Initiator eines kleinen Metal-Festivals in Köln. Das Cologne Metal Festival von 2013 bis 2018 mit einer Besucherzahl von ca. 500 Leuten pro Jahr. Wir hatten regionale Bands da, wir hatten überregionale Bands da, wir hatten bekannte Szenennamen da, tourende Bands wie Excuser, Disillusion, Pyogenesis, also durchaus die ganze Bandbreite. Und natürlich hatten wir auch ein gewisses Schema, nachdem wir uns diese Bands ausgesucht haben, und ich denke, ich spreche da nicht nur für mich, sondern auch für meine damaligen Kollegen. Ja, aus der Perspektive möchte ich euch gerne erzählen, wie wir diesen Booking-Prozess, nach welchen Kriterien wir den gestaltet haben. Und weil ich das Ganze natürlich nicht zu eindimensional behandeln möchte, habe ich dann des Weiteren auch noch ein paar O-Töne eingesammelt von einem mir bekannten Veranstalter, sodass ihr ein recht umfangreiches Bild am Ende dieses Podcasts bekommen solltet, worauf ihr als Musiker achten solltet, wenn ihr bei einem Event, der, ich sag mal, über Underground-Niveau, aber unterhalb des komplett professionellen Bereichs ist, wenn ihr euch da platzieren wollt, weil das ist für sehr viele kleinere Bands ist das ein sehr, sehr interessantes Format. So ein Indoor-Festival mit, wie gesagt, 500 Besuchern. Das ist perfekt für eine Newcomer-Band oder für Bands, die sonst eher nur regional spielen und vielleicht ein Auge darauf werfen, künftig eine kleine Stufe höher zu steigen. Und bevor du dich jetzt fragst, ob sich das überhaupt lohnt, sich hier die Geschichte jetzt von vorne bis hinten anzuhören, und ob das nicht einfach irgendwas dahergeredet ist von irgendeinem Typen ist, der mal irgendwelche Konzerte veranstaltet hat. Mein Background ist, ich bin Medienkaufmann, ich bin Tontechniker, ich habe bei einem Label mein Praktikum damals absolviert, ich habe für Musikmagazine geschrieben, unter anderem Printmagazine wie Sonic Seducer, vor allem aber Legacy und auch natürlich für Online-Magazine, zum Beispiel HeavyHardest.de ganz am Anfang und dann später Eternity, ein paar Artikel. Und so weiter und so fort. Also ich bin wirklich sehr tief in der Materie drin. Die Musikbranche ist das, womit ich mich die letzten 20 Jahre beschäftigt habe. Zuletzt habe ich auch für Backstage Pro geschrieben. Ich habe einige Musikratgeberartikel veröffentlicht. Insofern, ich lebe und atme den ganzen Kram und ich hoffe, dass ich dir mit dem, was ich dir jetzt hier erzähle, weiterhelfen kann. Kommen wir jetzt also zu den 4 Kategorien, die wir angewandt haben beim Booking für unseren Event, und 2 davon sind eher wirtschaftlich motiviert, 2 davon sind ideell motiviert. Fangen wir mit dem Wirtschaftsfaktor Nummer 1 an, das ist der Headliner. Der Headliner hat die Aufgabe, den Event zu promoten hauptsächlich, mit seinem Namen aufzuwerten, für andere Bands, die dort spielen möchten, einen Mehrwert, einen Anreiz zu bieten, generell die Verhandlungsposition zu stärken gegenüber der Venue, also der Location, gegenüber Sponsoren und relevant zu sein für Magazine, um in die Tourdaten aufgenommen zu werden, generell wahrgenommen zu werden. Sprich, du gibst weniger Geld für Promotion aus und hast einen leichteren Zugang zu Multiplikatoren. Leute werden eher geneigt sein, über dein Event zu berichten. Wenn du einen Headliner hast, der eine gewisse Reputation, einen gewissen Namen in der Szene hat. Jetzt ist das natürlich für so eine kleine Veranstaltung schon durchaus ein Brocken, so einen Headliner zu buchen, und man ist dann geneigt, eine direkte Kosten-Nutzen-Rechnung zu erstellen, die dann so auf eine 12-Monats-Perspektive nicht unbedingt positiv in der Bilanz ausfällt. Trotzdem ist es unerlässlich fürs Wachstum, wie gesagt, und für die Reputation und bla bla bla, was ich euch gerade eben alles erzählt habe, so eine Band zu buchen, die ein gewisses Standing hat. Das ist Kategorie Nummer 1. Und jetzt gucken wir mal aufs andere Ende vom Feld. Da haben wir den absoluten Newcomer. Also die Band, die wir aus rein ideellen Gesichtspunkten buchen, weil sie uns quasi als Veranstalter erstmal nichts bringen. Aber wir stehen hinter der Musik, wir finden diese Band großartig, sie kommt aus der Region, sie bringt Potenzial mit. Wir denken, wir bieten unserem Publikum einen Mehrwert, wenn wir diese Band auf die Bühne stellen. Wir denken, diese Band hat es verdient und wir mögen diese Band einfach. Das ist die Kategorie Nummer 2. Wir verdienen an solchen Bands nichts, weil sie in der Regel noch nicht besonders zugkräftig sind, weil sie in der Regel noch nicht besonders viel rumgekommen sind. Und wir sehen unsere Aufgabe als Veranstalter auch ein Stück weit darin, solche Bands aufzubauen. Und gerade für solche Bands ist es unheimlich wichtig, sich im Vorfeld wirklich gut zu präsentieren. Also sprich, wenn ihr die Möglichkeit habt, zeichnet von euren, egal wie klein diese Gigs sind, zeichnet von euren Gigs Live-Material auf. Stellt eine Videokamera hin, fragt den Mischer, ob ihr den Ton vom Pult nehmen könnt, fragt irgendjemanden, ob er euch das halbwegs schön zusammenmischen und cutten kann. Denn so ein Live-Mitschnitt, das ist für eine Band, die sonst nicht große Reputation hat, die vielleicht auch nicht viele Follower im Internet hat, das ist das A und O, weil daran können wir die Qualität erkennen, daran können wir einfach das, was von der Band rüberkommt, die Spielfreude, die Fähigkeit, also einfach das, was uns anmacht an der Band, das können wir anhand von einem Live-Video bei solchen Bands am besten beurteilen. Weil ansonsten, wenn es so ein Live-Video nicht gibt, dann hören wir uns die Demo an, dann gucken wir auf die Facebook-Seite, sehen wahrscheinlich wenig Interaktion und denken uns so, na, lieber nicht und so. Also wie gesagt, Bands, die mit einer vergleichsweise geringen Reputation ankommen und sich bei einem Event aus der Region vorstellen möchten, schaut, dass ihr frühzeitig einen wirklich schönen Live-Mitschnitt macht, der euch gut repräsentiert, und das ist schon die halbe Miete. Weil wenn das dem Veranstalter gefällt, dann ist er durchaus gewillt und geneigt, wenn er kein riesengroßes, durch und durch kommerzialisiertes Arschloch ist, euch eine Chance zu geben und euch auf die Bühne zu stellen. So, und damit zur Kategorie Nummer 3. Und das ist jetzt wieder ein wirtschaftlicher Faktor. Und zwar sind das die Bands aus der Region, die sich einen gewissen Namen erspielt haben und von der wir wissen, die haben eine Zugkraft. Die bringen auf jeden Fall Leute mit, die sind unabhängig davon, wie wir die als Veranstalter finden, haben die eine Menge Leute, die sie einfach geil finden und die sie persönlich kennen. Und wenn wir diese Band buchen, dann wissen wir, dann kommen auf jeden Fall so und so viele Leute. Diese Bands sind ganz maßgeblich wichtig für einen lokalen Indoor-Event, wie wir ihn aufgezogen haben. Und ich würde auch sagen, diese Bands sind das Herzstück unseres Events gewesen. Ja, und wenn du als Musiker dich jetzt fragst, wie komme ich zu so einem Status? Das ist ganz einfach. Spiel in deiner Region an jeder gottverdammten Steckdose. Diesen Tipp hast du wahrscheinlich schon 100.000 Mal gehört und er ist so einfach, wie er wahr ist. Wenn du spielst, spielst, spielst und ganz gezielt deine Region beackerst und das über Jahre tust, dann wirst du eine Fanbase haben und dann werden die Leute kommen. Und dann bist du genau diese Band, die so ein Event unbedingt haben will. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich kann dir aus meiner Perspektive erzählen, ich war der Musiker, der diesen Step überspringen wollte, weil ich habe relativ spät angefangen, eine Liveband auf die Beine zu stellen. Da war ich schon 27 Jahre alt und ich dachte, das wäre ein bisschen spät. Und wenn ich jetzt hier mit der Underground nochmal anfange, mit jeder Steckdose und tralala, bin ich vielleicht Mitte 30, bis sich die Geschichte lohnt. Und mit 40 habe ich vielleicht auch gar keine Energie für den Scheiß mehr und so. Also sprich, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass ich mir das zeitlich nicht erlauben kann. Großer Fehler, was ich gemacht habe, ist, ich habe mit meiner Band damals die Region und die Szene ausgelassen und habe sofort versucht, über einen kleinen Label-Deal, über Musikvideo, über Radio, TV-Präsenz und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt sage Radio, TV, dann reden wir natürlich nicht von MTV und bla 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 bla, sondern hier Campus Radio und iMusic One, aber immerhin, ne? Auf jeden Fall habe ich versucht, diesen Step zu überspringen und das hat sich als ein Fehler herausgestellt. Ganz einfach, weil du in der Regel eine sehr breite Streuung zwar erreichst, wenn du, keine Ahnung, sofort irgendwie auf Spotify und weltweit hier und weltweit da vertreten bist, aber das interessiert keine Sau. Da, wo du wirklich eine Community aufbaust, das ist lokal in deiner Gegend. Und dann, wenn du jetzt zum Beispiel aus einer Großstadt kommst, dann denk auch an die Nachbarorte, denk an die Kleinstädte drumherum, denk an die Dörfer. Das sind zwar nicht die Massen, die da hinkommen, aber guck mal, was die für ein Alternativprogramm haben. Da spielen irgendwelche Coverbands, da finden irgendwelche Blues-Jam-Sessions statt. Und dann spielt vielleicht einmal im Jahr eine geile Band. Das heißt, wenn du dort richtig Eindruck hinterlässt, diese Leute, die merken sich deinen Namen. Also unterschätze nicht die kleinen Ortschaften und das Following, was aus diesen Gebieten entsteht. Und spiel lieber da, als irgendeinen komischen Austauschgig zu spielen mit einer Band aus, was weiß ich, aus Berlin, wo an jedem Wochenende sich hunderte von Künstlern um Aufmerksamkeit streiten. Das ist Quatsch. Niemand, für dich klingt das geil, ja? Hey, ich war in Berlin, aber es interessiert sonst keine Sau. Und deswegen mein Tipp an dich, bau dir diese lokale Fanbase auf. Und wenn dann so ein Event herkommt, wie unser Cologne Metal Festival, dann bist du genau der Künstler, der für so ein Event gebraucht wird und der einen guten Slot bei so einem Event bekommt und dann nochmal die Gelegenheit hat, sich vor mehreren hundert Leuten richtig gut zu präsentieren und das vielleicht wiederum als Sprungbrett nutzen kann für eine Tour oder sowas, als Support für Band XY, mit der du schon immer auf Tour gehen wolltest. Und dann hast du vielleicht auch eine bessere Verhandlungsposition, wenn man deinen Namen hier und da schon kennt, als wenn du ganz unten an der Nahrungskette stehst und was weiß ich, dann hier dein 7000 Euro Buy-on für 3 Tour-Dates mit eigenem Auto im Schlepptau des Nightliners der Band so und so. Ja, du kennst die Geschichten. Also mach sowas nicht und schau, dass du das Ganze auf einem wirklich guten Fundament aufbaust. Aus Veranstalter-Sicht ist das auf jeden Fall unsere Kategorie Nummer 3 und aus unserer Sicht beim Cologne Metal Festival war das auch, wie gesagt, das Herzstück unseres Line-Ups. Und solche Bands brauchten sich bei uns auch nicht bewerben, weil die kannten wir. Kommen wir jetzt mal zur ominösen Kategorie Nummer 4. Was könnte das jetzt noch sein? Ja, das sind so diese Liebhaber-Dinger. Schwierig, das in Worte zu fassen. Manchmal passiert es, dass man so eine Bewerbung reinbekommt von einer Band, wo man eigentlich weiß, ja, keine Ahnung, die kommen jetzt vielleicht aus Italien und hierzulande hat noch keiner von denen gehört und uns bringt das nicht viel, wenn sie hier spielen und ganz ehrlich, denen vielleicht auch nicht, aber die sind gerade da, weil sie am Tag davor vielleicht, keine Ahnung, in Bergisch Gladbach gespielt haben und what the fuck, irgendwie sind die geil und aus irgendeinem Grund finden wir, dass die rein qualitativ unseren Event aufwerten würden. Wir glauben einfach daran, dass wenn wir diese Bands, keine Ahnung, um 20 Uhr spielen lassen, so irgendwo zwischen den lokal bekannteren Bands und dem Headliner, so als Special Attraction, wir glauben einfach ganz fest daran, dass diese Band so geil ist, dass die, obwohl unser Publikum die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gesehen hat, sofort darauf anspringt und einfach abgeht zu dieser Band. Und das ist so, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man als Veranstalter so diesen feinen Riecher hat. Weil das ist so die Würze. Ne, das bringt wirtschaftlich nichts und es macht nicht unbedingt Sinn aus irgendeiner, keine Ahnung, logischen Perspektive betrachtet, aber das ist so, man ist ja irgendwo Kurator, man ist ja irgendwo so Szeneguru, ne? Wenn man jetzt so eine Veranstaltung macht. Und es ist unsere Aufgabe, diese Bands aufzuspüren. Und wenn wir das Gefühl haben, die sind richtig geil, die brauchen auf jeden Fall eine gute Bühne und die werden bei unserem Publikum richtig ankommen, dann zu sagen, da vertrauen wir jetzt einfach mal auf unsere Spürnase und dann stellen wir die auf die Bühne. Und wie solche Bands an uns kommen, das ist dann wirklich dieser ganz klassische Weg. Das heißt, die senden uns dann ihre Bewerbungsunterlagen, ihr Electronic Brass Kit. Die beeindrucken uns mit, wir haben schon mit Band XY gespielt. Wir hatten mal hier im Vorprogramm von Black Sabbath, Ozzy Osbourne, irgendwo im Nahen Osten. Können wir natürlich nicht rückverfolgen, ob das stimmt, weiß der Teufel. Aber ist uns dann im Endeffekt auch scheißegal, weil wir hören uns das an. Wir sehen, aha, die haben ein paar tausend Follower auf Facebook. Aha, die haben professionelle Mitschnitte, Demo klingt geil oder... Vielleicht haben sie auch schon offizielle Releases, alles irgendwie Hammer, super geiles YouTube-Video, hat zwar irgendwie nur 1000 Klicks, aber echt professionell gemacht und so. Und dann sagen wir, scheiß der Hund drauf, kein Mensch kauft sich ein Ticket wegen dieser Band, aber wir wollen als Veranstalter natürlich auch Bands, die wir gut finden, highlighten und dann machen wir das einfach. Dann haben uns die überzeugt und dann stellen wir die auf die Bühne und fertig. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt als Künstler dieses Standing schon habt. Es nutzt nichts, wenn ihr jetzt mit Electronic Press Kits ankommt und ihr habt vielleicht gerade ein Demo und das klingt dann irgendwie auch noch nicht so super toll, weil ihr habt das irgendwie von einem SAE-Studenten mischen lassen oder was weiß ich, dann spart euch diesen ganzen Kram mit Electronic Press Kit und irgendwelche Bio, wo dann irgendwie... keine Ahnung, im Jahr 2008 ist der Bassist so und so eingestiegen, 2009 ist er wieder ausgestiegen, vergesst das. Aber wenn ihr schon ein paar Sachen angesammelt habt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, wir sind im Prinzip ready für den nächsten Step und wir haben so viele Argumente auf unserer Seite, dass es sich wirklich lohnt, sich bei einem unbekannten Event, wo wir keinerlei Kontakte kennen, wo wir keine Berührungspunkte haben, uns anzubieten. Ihr wisst, wann dieser Zeitpunkt ist. Und dann wisst ihr auch, wie ihr das anstellt. Und dann nutzen euch diese ganzen Tipps was, die ihr überall lest mit professionell hier aufstellen, professionell da aufstellen. Dann macht das überhaupt erst Sinn. Ja? Und solche Bands werden dann auch gebucht. Aber auch dem geht voraus, dieses Grinding. Das heißt, auch dem geht voraus, dass man sich erstmal lokal den Arsch abspielt und dass man erstmal Referenzen ansammelt, die man dann in geballter Form, in Form so eines Electronic Press Kits, eines EPKs, wie es abgekürzt heißt, dem Veranstalter anbieten kann und dann sagen kann, hey, pass auf, du kennst uns vielleicht nicht, aber wir haben dies und jenes erreicht und die Presse hat das und das und das über uns gesagt und deswegen sind wir verdammt nochmal interessant für euch und hört euch unseren Kram an. Und dann macht das Sinn. Vorher nicht. Auf einem kleineren Level sucht wirklich den Kontakt persönlich und versucht über, wie ich euch vorher schon geraten habe, diese Live-Mitschnitte oder generell, keine Ahnung, noch besser ist, ihr ladet irgendwie die Leute ein und seht zu, dass die Leute, die in der Szene was zu sagen haben, dass die auch bei eurem Konzert erscheinen und was weiß ich. Ne? Aber baut das lokal auf. Und ansonsten, wenn ihr dieses Level schon erreicht habt, dann macht es auf diese Art und Weise. Weil diese Bands werden auch gebucht, aber nicht, wenn sie irgendwie nur 3 Follower auf Facebook haben, nicht, wenn sie nicht irgendein professionelles Video haben und nicht, wenn sie aus Buxtehude kommen und kein Mensch weiß, warum man denen jetzt die Anfahrt bezahlen soll.
Ja, so viel erstmal zu meiner Philosophie. Jetzt habe ich noch so als Kontrastprogramm den Otte eingeladen. Der macht das Escalades Festival und der geht da wesentlich bauchlastiger ran als ich. Und ich dachte, das setzt einen guten Kontrapunkt und dann könnt ihr euch ja so, ja, vielleicht auch ein bisschen da was rausziehen oder gucken, was euch für eine Herangehensweise mehr zusagt. Ja, dann wollen wir mal zum Interview springen. Otto, stell dir mal kurz vor, was machst du, seit wann machst du das und was ist der Background, warum du angefangen hast?
Ja, hallo, ja, ich bin der Otto, ich komme aus der schönen Euskirchen. Ja, ich mache Veranstaltungen jetzt schon seit quasi 5 Jahren. Habe angefangen mit einem kleinen Festival, das Escalate Festival. Ja, und was treibt mich alles an? Die Szene, der Underground, die Bands, die noch ehrlich sind und ja, quasi hinter dem stehen, was sie auch tun.
Machst du selber Musik oder woher kommt deine Begeisterung für die Szene?
Nein, selber mache ich schon seit über 16 Jahren keine Musik mehr. Ich habe mal kleine Musik gemacht, aber ja, es war nichts Besonderes. Und es kam einfach so, die Leidenschaft. Okay.
Was mich jetzt besonders interessiert, ich hatte das Thema Booking jetzt schon mal hier im Podcast behandelt. Mich würde interessieren, was sind deine Kriterien bei der Bandauswahl? Worauf achtest du da? Interessieren dich professionelle Bewerbungen überhaupt? Geht es bei dir eher darum, dass du die Bands persönlich gut findest? Achtest du darauf, dass die dir den Laden voll machen? Ist es eine Mischung aus all dem? Also was ist so deine Herangehensweise beim Booking?
Ja, meine Herangehensweise. Eine professionelle Bewerbung erwarte ich nicht, nein. Persönlich gefallen müssen sie mir nicht wirklich. Sie sollen auch nicht wirklich Leute ziehen. Also das müssen sie auch nicht. Das ist nicht das, was mein Ziel ist und was ich möchte. Ich möchte einfach nur, dass jede Band quasi ihren Spaß hat, dass ich mit denen Spaß haben kann, dass es die Menschlichkeit stimmt. Und ja, das ist eigentlich das Prinzip.
Ja, und du bist jetzt auch ein Underground-Event. Wie viele Leute kommen da bei deinem Event so vorbei? Das ist ein Indoor-Festival, ne?
Ja, genau. Also auf dem Escalate-Festival kommen im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, 250. Das ist aber über den ganzen Tag geteilt. Das fängt ja schon um 13.20 Uhr an und endet erst um 9 Uhr. Also man, ne, sieht sie nicht immer in Massen direkt alle da.
Ja, das kennen wir.
Genau. Und dann habe ich ja noch meine Bandabende und da kommen im Schnitt ja 100 bis jetzt, aber es hat auch erst 5-mal stattgefunden. Also findet jetzt demnächst das 5. Mal statt.
Und ist das so, dass sich die Geschichte für dich rechnet? Also kommst du plus minus null mit der Geschichte raus? Hast du Sponsoren oder ist das ein Hobby quasi, wo du auch sogar investierst aus eigener Tasche?
Also plus kam beim ersten Festival nicht raus, nein, habe ich auch nie mit erwartet. Beim zweiten kam noch Plus raus, bei den letzten auch. Und ja, ich selber profitiere davon nicht wirklich, weil alle Einnahmen immer direkt an die Bands gehen. Also das heißt, die ganze Abendkasse, die da läuft und der Ticketvorverkauf, sobald die Miete abgezogen ist von dem City Forum, geht sofort an die Bands. Also das wird an dem Abend dann quasi nach dem Abzug oder beziehungsweise nachdem ich die weiß, was bei den Getränken reingekommen ist, noch geht das alles quasi, dann wird ausgerechnet und dann kriegt jede Band das Gleiche wie der Opener, auch der Headliner.
Perfekt. Und hast du die Möglichkeit, bei deinem Event auch die Getränke selbst zu verkaufen?
Ja.
Das ist wichtig, ne?
Genau, außer bei dem Bandabend. Beim Bandabend kann ich es nicht, weil da bin ich gebunden. Aber auf dem Festival, die verkaufe ich selber.
Wenn jetzt wenn sich jetzt eine Band bewirbt, die du überhaupt nicht kennst, von außerhalb, aus einer anderen Region, ist das dann per se ausgeschlossen, dass die bei dir spielen oder welche Kriterien müssten die gegebenenfalls erfüllen, damit sie bei dir spielen können?
Also es gibt keine bestimmten Kriterien, es gibt auch keinen bestimmten Ort, wo sie jetzt herkommen, ob die jetzt hier aus der Nähe kommen und Leute ziehen oder nicht. Bis jetzt hat es immer funktioniert. Also ich habe zwar klar, ich gucke immer, dass ich bei 10 mindestens 2 etwas Regionale dabei habe, aber
ja. Perfekt, das heißt, du hast also ein gewisses Zeitfenster, wo du dann Bewerbungen entgegennimmst und dann hörst du dir das an. So nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz ehrlich, ich habe das Line-Up für nächstes Jahr, steht auch schon komplett. Im ersten Escalade-Festival hatte ich keine Bewerbungsphase, ich habe mir die Bands ausgesucht.
Ja.
Das waren auch nur 8. Im zweiten Jahr hatte ich ganze 12 Bewerber für das Festival. Und letztes Jahr ist es irgendwie ausgeartet. Es waren auf einmal über 500 Bewerbungen dabei.
Wow.
Ich weiß nicht, warum, weshalb, wieso. Ich kann es mir selber nicht erklären. ist halt so gewesen. Aber man sieht halt, dass es mehr Bands gibt als überhaupt Locations oder sonst was. Mhm. Ja, und habe dann davon klar welche genommen für nächstes Jahr schon und dieses Jahr auch. Weil ich habe jetzt gesagt, jetzt Covid bearbeite ich die erstmal alle. Weil da waren jetzt Bands dabei aus Russland und Schweden und da kann ich direkt schon sagen, tut mir leid, das geht nicht.
Ja.
Könnte ich niemals quasi sagen, ich kann euch vorab das und das bezahlen, weil das sind jetzt gerade nicht Länder, die gerade wieder um die Ecke sind.
Jetzt sind ja 250 Leute für so ein kleines Event durchaus eine Hausnummer, gerade in so einer, ich sag mal jetzt nicht in einer Großstadt. Wie kommt's, dass sich da so viele Leute einfinden? Was machst du promotion-technisch alles?
Promotions-technisch würde ich sagen, ich bin ein Irrer. Ich fahre auf etliche Veranstaltungen, teilweise mittlerweile, egal wo sie sind. Ich fahre auf diversen Festivals. Ich fahre jetzt am Wochenende wieder auf ein Festival. Also ich bin eigentlich nur noch auf Tour und mache überall für das Festival Werbung. Und ich glaube, daran liegt es, dass es quasi zieht, der direkte Kontakt zu den Leuten.
Ja, super. Magst du uns verraten, wann der nächste Event ist, also das nächste Escalates Festival und der nächste Bandabend?
Ja, der nächste Bandabend ist schon in 12 Tagen, also am 14.09. in Euskirchen-Stotzheim, im Klosterhof. Und das Escalate ist am 9. November dieses Jahres im City Forum. Da gibt es auch noch Tickets ohne Ende.
Alles klar. Und die Tickets können die Leute wo bekommen?
Einfach bei www.blattturbo.de drauf gehen und dann quasi auf den Shop klicken und da sind dann alle Tickets drin, ob für Bandabende, auch für andere Veranstaltungen, die wir quasi mit unterstützen oder halt fürs Escalate Festival.
Otto hätte ich schon fast gesagt.
Bist du nicht der Erste?
Nee, alles klar, Otto. Ich danke dir fürs Gespräch und dann bis zum Escalates Festival am 9. November. Ich danke auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe vor allen Dingen auch, ihr habt ein paar Infos für euch rausgenommen, die, mit denen ihr was anfangen könnt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Euer David.